Guten Morgen euch allen, auch den Gästen noch einmal einen guten Morgen. Frigga hat uns mitgenommen, eben im Beginn des Gottesdienstes, in Gedanken, die um den Wochenspruch herumgehen und auch eigentlich in unserem Bibelwort für heute auftauchen. Sie hat uns einige Fragen und Dinge mitgegeben und ich muss gestehen, die kann ich heute gar nicht beantworten. Das muss ich nächstes Mal machen oder ein anderes Mal. Ich habe zwar den Bibeltext, aber ich habe mein Thema so ein bisschen anders angelegt. Alles gut, okay. Ich habe euch für den Anfang des Gottesdienstes einfach für euch selber gerade jetzt zum Einsteigen drei Fragen mitgebracht. Und wer mag, kann sich gerne auch mit Nachbarn oder Nachbarin austauschen, müsst ihr jetzt aber nicht. Einfach nur so für euch gerade mal. Wann hat mich ein Gottesdienst das letzte Mal überrascht oder berührt? Wäre eine Frage. Wann bist du schon einmal aus einem Gottesdienst herausgegangen, anders als du hineingegangen bist? Oder auch, was erwartest du eigentlich, vielleicht auch heute? So, kleinen Moment, denkt mal für euch selber so ein bisschen drüber nach oder, wie gesagt, tauscht euch, wenn ihr möchtet, auch gerade mit Nachbarn oder Nachbarin aus. Ich bin hin und wieder im Krankenhaus, also nicht, weil ich selber da rein muss, das auch mal, sondern dienstlich natürlich. Menschen aus der Gemeinde besuchen. Stellt euch das eben einfach so mal vor. Besuch im Krankenhaus. Das Zimmer liegt im dritten Stock. Der Aufzug ist brechend voll. Da stehen gesunde Menschen mit Blumensträußen oder irgendwelchen kleinen Geschenken in der Hand. Neben Kranken mit Bademantel, Verbänden oder einer Infusion am Arm. Nach einiger Zeit steigen wir Besucher wieder aus. Für uns ist der Krankenhausbesuch bald beendet. Die Kranken bleiben dort. Sie werden untersucht, behandelt und können hoffentlich irgendwann gesund wieder nach Hause gehen. Könnte man vielleicht einen Gottesdienst mit einem Krankenhaus vergleichen? Hier möchte uns Jesus begegnen. Hier kümmerte er sich um das, was in unserem Leben nicht heil ist. Hier dürfen wir mit allem kommen, was uns belastet. Und wir dürfen darauf hoffen, gestärkt und verändert wieder nach Hause zu gehen. Als Kranke. Also, als Kranke dürfen wir darauf hoffen, verändert und gestärkt wieder nach Hause zu gehen. Wir können allerdings auch als Besucher ins Krankenhaus kommen, in den Gottesdienst kommen. Wir schauen vorbei, genießen die Atmosphäre, singen die Lieder, übrigens eben mit einem hohen D. Ich weiß gar nicht, wer von euch da hingekommen ist. Genau. Wir singen die Lieder, hören die Predigt und gehen anschließend wieder nach Hause. Und vielleicht fühlen wir uns sogar bestätigt. Aber hat sich wirklich etwas verändert? Jesus erzählt uns ein Gleichnis, das ich heute unter dieser Fragestellung einfach mal mit euch betrachten möchte. Komme ich zu Besuch zu Gott oder komme ich zu ihm, damit er etwas in meinem Leben verändern darf? Diese Fragestellung. Komme ich zu Besuch? Oder komme ich, damit er etwas in meinem Leben verändern darf, beziehungsweise verändert? Und dazu hören wir auf ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, eine Beispielgeschichte. Wie gesagt, unter dieser Fragestellung möchte ich das gerne mit euch angucken. Aus Lukas 18. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Heute würden wir vielleicht sagen, der eine war so ein richtig Frommer, der zum Gottesdienst kommt. Und der andere ein Mensch, der irgendwie mal was mit Kirche, mit Glauben zu tun gehabt hat, aber den Kontakt verloren, weil sich sein Leben so ganz anders entwickelt hat und er damit gar nichts mehr anfangen konnte. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin nicht so wie der Zolleinnehmer. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe 1/10 von allen meinen Einkünften. Ein richtig Frommer. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Und Jesus sagte dann zu seinen Zuhörern: Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, gemeint ist immer hier vor Gott, wird erhöht werden. Eine Beispielgeschichte. Der erste Satz macht für die damaligen Zuhörer schon alles klar. Tempel, ja, sowieso. Jesus befindet sich gerade im Tempel. Also für die Zuhörer ist das so was ganz Lebendiges. Und dann sagt der Pharisäer, Zolleinnehmer. Und mit diesen beiden Stichworten ploppen bei deinen damaligen Zuhörern alle Bilder und alle Dinge auf, die sie so kennen, die ihnen vertraut sind, die man so ganz tief in sich drin hat. Schon bei diesem ersten Satz sind die Rollen klar verteilt. Bei den Zuhörern und ich denke übrigens auch bei den meisten von euch heute. Vielleicht ist nicht jeder mit der Bibel so vertraut, aber die es sind. Bei denen sind sofort auch Bilder aufgeploppt. Die könnte ich jetzt abfragen und ich vermute mal ganz stark, dass sie sehr ähnlich sind. Die Pharisäer tauchen im Neuen Testament, in den Evangelien ja meist als Menschen auf, die irgendwie gegen Jesus sind. Irgendwie ihn faszinierend finden, da auch durchaus viele Gemeinsamkeiten haben, aber im Letzten doch immer gegen Jesus sind und sich mehr und mehr als seine Gegner herausstellen. Das ist unser Bild. Zolleinnehmer oder in der Lutherbibel heißt es ja immer so schön die Zöllner. Zolleinnehmer arbeiteten damals mit der römischen Besatzungsmacht zusammen. Die hatten halt die Obrigkeit. Und sie waren unbeliebt und galten als Betrüger, weil sie ihre Zollpacht abgeben mussten und alles, was darüber hinausging, mit dem sie ihr Leben verdienen mussten, das konnten sie einigermaßen selbst bestimmen. Und da haben sie das dann oft auch irgendwie ausgenutzt. Deshalb, also jedem, der mir mein Geld aus der Tasche zieht, ist bei mir nicht so sonderlich beliebt. Hatten sie einen schlechten Ruf. Und gerade die Frommen waren auch der Meinung, dass sie bei Gott tief im Minus stehen. Das ist so das Bild. damals. Und in gewisser Weise haben wir auch unser Bild. Jesus bringt dieses Bild aber immer wieder gehörig durcheinander. Einmal hier mit dieser Beispielerzählung, die wir hier haben, aber auch in seinem Umgang und seinem Verhalten. Jesus scheut sich ja gerade nicht, sich mit den Zolleinnehmern, mit den Zöllnern abzugeben, und die Frommen werfen ihm das ja immer vor. Mensch, Jesus, du bist doch so ein frommer Mensch. Wie kann das sein, dass du dich mit diesen Leuten abgibst? Und hier in unserer Erzählung setzt Jesus da ja dann noch so ein richtiges Statement ab und setzt dem Ganzen ja noch eine Krone auf, wenn er am Schluss sagt, der Zöllner geht aus dem Tempel weg als ein Mensch, der ehrlich war vor Gott. Der Pharisäer irgendwie nicht. Also Pharisäer sind doch ein bisschen anders, als wir es häufig so wahrgenommen haben und gelernt haben. Er wird hier als ein ausgesprochen guter und frommer Mensch beschrieben. Er betet, er dankt Gott, er nimmt seinen Glauben ernst und lebt diesen Glauben ganz bewusst und ordentlich im Rahmen seiner gewohnten Tradition, Fasten, Spenden und andere Dinge mehr. Das ist alles gut und in Ordnung. Und so werden die Pharisäer auch damals durchaus angesehen. Wer so lebt, würde in vielen Gemeinden einen guten Eindruck machen. Auch bei mir übrigens, wenn ihr euch so verhaltet, finde ich das toll. Fromm, beten, regelmäßig zum Gottesdienst kommen, gut für die Gemeinde spenden und für andere Dinge, immer bereit sein, wenn irgendwie was Wichtiges ist und so, toll. Also vieles von dem, was über diesen Pharisäer und übrigens auch generell über die Pharisäer gesagt wird und wie sie sind, finde ich auch beeindruckend. Und was der Pharisäer betet, ihr Lieben, können wir das nicht auch beten? Wie sagt er es hier? Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Das könnte man vielleicht nochmal streichen, aber dann, ich bin kein Räuber, kein Betrüger. Ein Ehebrecher. Also, ich führe ein ordentliches Leben. Man kann mir zu Recht nichts nachsagen. Und wenn alle so leben würden wie ich, das wäre doch wunderbar. Ich danke dir, Gott, dass das bei mir so ist. Ich bin dankbar für vieles in meinem Leben. Bin dankbar, dass ich in einem sicheren Land leben darf. Ich bin dankbar für meine Familie, für Menschen, die mich begleiten, für Möglichkeiten und Chancen, die ich bekommen habe. Und dass ich in vielen Dingen auch die Kraft habe, selber nach den Maßstäben zu leben, die ich für richtig halte und von denen ich den Eindruck habe, dass das gut wäre, wenn das viele andere auch so machen würden. Es gibt auch die andere Ecke, an denen ich dann etwas Pharisäerhaftes entdecke von dem, was hier ja in diesem Gebet auch drin steckt. Wenn ich etwas von manchen Menschen höre, so in der Öffentlichkeit, Nachrichten, Zeitungen oder sonst wo, oder so im Erzählen und Wahrnehmen, denke ich gelegentlich, wie kann man nur so sein? Wie kann man nur so leben? So denken und sich verhalten. Das geht doch gar nicht. Und wenn Menschen immer wieder dieselben Fehler machen, muss ich schon sehr aufpassen, dass ich nicht so ein inneres Urteil über sie habe und mir irgendwie klar ist, ja, von dem kannst du auch nichts anderes erwarten. War doch klar, dass der so redet, so denkt, so handelt. Und manchmal fühlt sich das sogar richtig gut an. Dann stehe ich eben besser da, stehe ein Stück höher. Also, so gewisse Dinge dieses Pharisäers sind mir auch gar nicht fremd. Er ist mir manchmal näher, als mir eigentlich lieb ist. Also nochmal, der Pharisäer ist kein schlechter Mensch, im Gegenteil. Er macht vieles richtig, er meint es ehrlich, er ist dankbar, aber am Ende geht er genauso nach Hause, wie er gekommen ist. Gott kann ihn kaum erreichen. Er erwartet eigentlich nichts mehr von ihm, denn ist ja schon alles gut. Schon alles klar. Gott, ich bin doch jetzt hier und guck mal, alles gut. Vielleicht liegt darin die höchste Gefahr. Denn ich kann mein Leben so ordentlich und vernünftig führen, dass ich irgendwann nichts mehr von Gott erwarte. Dann komme ich zwar zum Gottesdienst und weiß schon vorher, was passieren wird. Ich kenne die Lieder, die Gebete, die Abläufe. Aber erwarte ich, dass Gott in meinem Leben etwas verändert? Denn es gibt doch eigentlich nichts zu verändern. Ist doch alles gut. Der andere hier, der Zolleinnehmer, der Zöllner, bleibt auf Abstand zu den anderen im Gottesdienst. Das heißt hier ja, weiten Abstand, also Tempel ist anders als unser Raum, ja, das ist ein anderes Gebäude, da können manche vorne hingehen und manche bleiben hinten an den Absperrungen stehen. Viel größer, das ist hier so gemeint. Er bleibt ganz hinten. Von Menschen und übrigens auch von Gott irgendwie weit weg, bis vorne im Tempel zu den Heiligen, zu der heiligen Zone und den ganzen gottesdienstlichen Geräten, die da sind und wo da das alles abläuft. Da bleibt er noch weit weg. Wahrscheinlich hätte er sich hier bei uns irgendwo da oben bei den Schlüngeln da ganz hinten hingesetzt, die da immer noch weiter hinten. Hier heißt es, er wagt nicht einmal aufzublicken. Die Gebetshaltung zur Zeit Jesu war anders. Also im Gottesdienst zumindest, manchmal auch woanders, betete man mit, also stehen sowieso und dann mit erhobenen Händen. Und wenn es hier heißt, er wagte nicht mal aufzublicken, dann heißt es, gerade das macht er nicht. Er steht hinten irgendwo verschlossen, innerlich und auch äußerlich, kaum zu erkennen, dass er hier am Gottesdienst ernsthaft teilnimmt. Er schaut nicht zum Himmel auf. Er ist zutiefst in sich hinein versunken, voller Scham, voller Angst, innerer Not. Er weiß, was in seinem Leben schiefgelaufen ist und hat hier auch keine Ausreden und keine großen Worte. Und im Moment habe ich mich gefragt, warum kommst du eigentlich hier hin in den Gottesdienst, in den Tempel? Was machst du hier eigentlich? Wenn ich an seiner Stelle wäre, vielleicht würde ich ja auch eher fernbleiben. Also ganz hinten. Und wie gesagt, er weiß am besten, was in seinem Leben schiefläuft. Und er braucht niemanden, der ihm das noch groß präsentiert und sagt, ja, guck mal, wir sehen doch, wer du bist. Und wer kann mit dir, geistlich gesehen, fromm gesprochen, schon irgendwas anfangen? Was machst du eigentlich hier? Warum kommt er? Vielleicht, weil er spürt, dass er alleine nicht weiterkommt. Vielleicht, weil er doch eine Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Vielleicht, weil da irgendwo eine Sehnsucht ist in seinem Herzen, dass Gott ihn doch noch ansieht und er irgendwie mit Gott doch noch zurechtkommen könnte? Es gibt ja Zeiten im Leben von Menschen, da weiß man genau, dass etwas nicht stimmt. Zeiten, in denen man sich selbst kritisch genug sieht und eben niemanden braucht, der einen noch darauf hinweist. Ich glaube, gerade dann tut es gut zu hören, dass Gott einen nicht aufgegeben hat, dass Gott noch dabei ist. Selbst wenn ich hinten auf der letzten Bank sitze und mir am liebsten wünschen würde, dass keiner mich von den anderen, die da sind, dass keiner mich sieht und ernsthaft wahrnimmt und anspricht. Dieser Mann kommt nicht zu Gott, weil er stolz auf sein Leben ist. Er kommt, weil er Hilfe braucht. Er bringt nichts mit. Keine Erfolge und keine wirklich gelebte Frömmigkeit. Er bringt nur sich selbst mit. Und das genügt. Menschen gehen ja oft dann erst zum Arzt, wenn sie merken, dass etwas nicht stimmt. Ja. Zahnschmerzen hat, dann immer, jetzt wird es aber wirklich Zeit, muss ich hin. Solange wir uns gesund fühlen, halten wir in der Regel Arztbesuche für überflüssig. Es könnte mir ja auch mit Gott so gehen. Solange ich denke, alles im Griff zu haben, auch fromm im Griff zu haben, brauche ich ihn nicht oder kaum. Erst wenn ich meine Hilflosigkeit spüre, öffne ich mich für seine Hilfe. Der Zolleinnehmer geht nach Hause und Gott hat ihm vergeben. Hier heißt es in dieser Bibelübersetzung, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt. Also Gott hat ihn angeschaut und gesagt, gut, ich gehe jetzt mit dir und du gehst jetzt mit mir. Und das bedeutet meist mehr als einen schönen Moment im Gottesdienst zu erleben. Es bedeutet, dass etwas in seinem Leben, in seinem Herzen passiert ist, dass eine Last von ihm genommen wurde, dass Gottes Gnade sein Leben berührt hat. Jesus erzählt Gleichnisse, Beispielgeschichten und Ähnliches, um etwas zu verdeutlichen. Und vielleicht merken wir es, dass uns Jesus hier auch einen Spiegel vorhält. Um die Fragen vom Anfang aufzunehmen, was erwarte ich eigentlich, wenn ich im Gottesdienst gehe? Erwarte ich solch eine Begegnung, die mich zutiefst in meinem Herzen berührt und etwas verändert, dass mein Leben herauskommt aus den alten Bahnen, wo sie nicht gut sind, dass etwas passiert, dass ich neuen Mut gewinne, auch Dinge zu verändern und dass in meinem Herzen sich etwas hineinsetzt, das zutiefst weiß, Gott schaut mich an und ich bin nicht verloren. Und möchte ich wirklich verändert werden? Bei dem Pharisäer hier hat man ja eher den Eindruck, der rechnet gar nicht damit, weil er auch gar nicht meint, dass noch was verändert werden müsste. Möchte ich, dass Gott meine blinden Flecken aufdeckt? Damit blinde Flecken aufgedeckt werden, brauche ich übrigens immer jemand anderen. Ich sehe ja richtig. Ich sehe ja alles. Ich sehe ja gar nicht, dass ich nicht alles sehe. Das ist ja das Blöde an blinden Flecken. Das ist auch das Blöde an Hochmut. Ist ja alles gut. Ich brauche immer jemand anderen, der mir sagt, du, nee, da kann man noch mehr sehen. Das Leben kann auch anders aussehen. Und Gott will das. Mir eine andere Sicht zu geben über mein Leben und über diese Welt, aber nicht, weil er mich demütigen und klein kriegen will, in diesem Sinne, dass ich so klein mit Hut bin, sondern weil er mich herausholen will aus meiner Einseitigkeit. Bin ich bereit, mir Dinge zeigen zu lassen, die ich lieber übersehen würde? Oder wünsche ich mir hauptsächlich eine gute Stunde hier im Gottesdienst und hinterher vernünftigen Kaffee und guten Kuchen und ich nach Hause gehe, wie ich gekommen bin? Wenn ich ehrlich bin, entdecke ich beides in mir. Den Pharisäer, der denkt, vieles im Griff zu haben. Aber da ist eben auch der Zolleinnehmer, der seine Grenzen kennt. Was können wir tun, in Anführungsstrichen tun, bei aller Vorläufigkeit? Zum Schluss nochmal vier kleine Hinweise. Das Erste, was dazugehört, ist wirklich ehrlich werden. Und ich habe gemerkt, das ist nicht nur ein Ehrlichwerden vor anderen Menschen, sondern tatsächlich auch erst einmal vor sich selbst. Wer bin ich eigentlich? Und mit der Erkenntnis, die damit zusammenhängt, dann vielleicht auch vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, du kennst mich ja sowieso, dir kann ich ja eh nichts vormachen. Aber ich spreche das jetzt auch mal aus. In der Begegnung mit dir habe ich entdeckt, dass ich so und so bin. Wirkliche Veränderung in der Kraft auch des Heiligen Geistes beginnt damit, dass Gott mir eine Sicht schenkt auf mich, die wirklich wahr ist und nicht zugehalten und verblendet wird von Erfahrungen, von Wünschen, von Meinungen anderer, sondern dass ich sagen kann, ja Mensch, so ist das. Nicht, dass wir uns missverstehen. Es geht nicht darum, dass ich zutiefst zerknirsständig bin. Es gibt ja auch vieles Gute und Richtige in meinem Leben. Wir müssen uns vor Gott nicht so klein machen, dass wir so wie so ein Würmchen sind und gar nichts sind. Wir sind Gottes Geschöpf. Da ist viel Gutes und Schönes dran. Aber es ist immer verwoben eben auch mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Der Gottesferne, der Einbildung, der Deformierung, das hat alles damit zu tun. Veränderung beginnt damit, dass ich vor Gott stehe und sage, das ist mein Leben, das bin ich. Nicht das Leben der anderen. Mir ist das heute Morgen beim Lesen des Bibelwortes nochmal aufgefallen. Der Pharisäer betet ja, ich danke dir Gott, dass ich so bin, ne? Also kein Betrüger, dass mein Leben in Ordnung ist. Und dann kommt mit einmal der Satz, der Nebensatz dazu, und dass ich nicht so bin wie der Zöllner da hinten. Das heißt ja wohl, er hat sich umgeguckt im Gottesdienst. Er hat also nicht vorne zum Altar geguckt, sondern nach hinten, wo die anderen sind. Und dann hat es ihm aufgefallen, wenn ich mich mit anderen vergleiche, jo, da bin ich wirklich besser und da hat er ja recht mit. Er steht also im Gottesdienst und vergleicht sich gar nicht mit Gott, sondern vergleicht sich mit den anderen. Der Zöllner hat dafür gar keinen Mut, gar keinen Blick, gar keine Kraft. Veränderung beginnt damit, dass ich nicht anfange zu sagen, ich bin aber besser oder anders oder irgendwie als die anderen hier. Es geht um mich. Und ich blicke nicht auf das Leben der anderen, nicht auf ihre Fehler, sondern auf mein eigenes. Könnte es sein, Gott, dass ich stolz geworden bin und in diesem Stolz vergessen habe, dass ein befreites Leben immer ganz stark mit dir zu tun hat? Könnte es sein, dass ich ganz stark angefangen habe, mich zu vergleichen mit anderen und dabei gut abschneide? Könnte es sein, Gott, dass ich gar nicht damit rechne, von dir noch was Besonderes, Erneuerndes erwarten zu können, weil ja schon alles im Verhältnis zu dir in Ordnung ist? Ehrlich werden. Das Zweite, meine Bedürftigkeit entdecken. Als Christenmenschen leben wir im Glauben nicht aus der eigenen Kraft. Was Glauben ausmacht, ist zutiefst ein Geschenk. meine Begabung, meine Möglichkeiten, Menschen, die mir helfen, offene Türen, neue Chancen. Gott legt mir vieles hin in meinem Leben, legt uns vieles hin. Und wir dürfen es gerne annehmen und gebrauchen und einsetzen und dürfen uns selber mit einbringen. Ein großes Geschenk unseres Gottes. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich verdanke Gott viel mehr, als mir oft bewusst ist. Ohne seinen Segen, seine Geduld, seine Liebe wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Die eigenen Wunden anschauen. In jedem Leben gibt es Stellen, die noch nicht heil sind. Da gibt es alte Enttäuschungen, die eigentlich längst erledigt sein sollten. Da sind Gespräche, unschöne Gespräche, die ich bis heute nicht vergessen habe. Es gibt so eine kleine Geschichte in meinem eigenen Leben, die muss sich ereignet haben in der ersten oder zweiten Klasse der Schule, Grundschule. Da hat die Lehrerin, ich weiß gar nicht mehr, Lehrer oder Lehrer, irgendwas was gemacht, was mich tief verletzt hat. Es ist doch verrückt, oder? Da erinnere ich mich noch dran. Das ist jetzt lange her. Wie blöd eigentlich. Wie ungesund. Dass da so im Herzen was rumschwirrt und man immer, sobald dieses aufploppt, diese Geschichte, dann gibt es so einen Stich im Herzen. Also Gespräche, Begegnungen, die man bis heute nicht vergessen hat. Was für Wunden hat das Leben und hat Menschen das Schicksal, vielleicht sogar Gott in unserem Leben geschlagen. Und da gibt es vielleicht Situationen, in denen ich mich gefragt habe, ob ich genüge oder ob ich versagt habe. Genüge vor Menschen und den Ansprüchen, den Berechtigten, die sie haben und vor Gott natürlich auch. Oder ob ich das nicht hingekriegt habe. Solche Dinge verschwinden nicht einfach. Sie ziehen sich zurück und melden sich später wieder. Eine Verletzung, eine Enttäuschung. Ein Satz der jemand gesagt hat und der bis heute nachklingt. Diese leise Sorge, nicht zu genügen. Den Kindern, dem Ehepartner. Den Aufgaben, die mir anvertraut sind, Gott. Manche Menschen werden bitter, weil sie immer wieder enttäuscht wurden. Andere tragen Schuld mit sich herum. Und wieder andere fühlen sich so, dass sie den Eindruck haben, ich kann eigentlich nichts Richtiges, mich braucht keiner. Jesus lädt uns ein, mit genau diesen Dingen zu ihm zu kommen. Nicht, weil er uns verurteilen möchte, sondern weil Heilung dort beginnt, wo wir so ehrlich werden vor ihm und sagen, Jesus, du siehst mein Versagen und du siehst meine Verletzungen. Und das vierte verändert ins Leben zurück. Wer Gott an diese Stellen heranlässt, erlebt vielleicht kein spektakuläres Wunder. Aber oft wächst etwas Neues. Ein Friede über dem eigenen Lebensschicksal, der neue Kräfte ermöglicht. Ein Mut, Dinge anzugehen, anzusprechen, neue Schritte zu gehen, die man bisher nicht gewagt hat. Eine Hoffnung, dass tatsächlich nicht alles so bleiben muss, wie es ist, sondern Veränderung möglich ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht eine Sicht, eine andere Sicht auf das eigene Leben, die nicht davon bestimmt ist, von alten Verletzungen und unguten Begegnungen, von blöden Sprüchen, die ich mir selbst immer wieder sage oder die ich von anderen höre, sondern dass ich vielleicht mich selbst anschauen kann mit den Augen Gottes. So ähnlich muss es dem Zolleinnehmer hier in unserer Beispielgeschichte gegangen sein. Er verließ den Tempel nicht als perfekter Mensch, aber als ein Mensch, der entdeckt, Gott guckt mich an und er geht mit mir. Und das hat bei ihm alles verändert. Wenn wir an den Anfang zurückdenken, den Aufzug im Krankenhaus, die Frage, wie komme ich eigentlich in diesen Gottesdienst, in einen Gottesdienst? Komme ich als Besucher, der mal reinschaut? Oder komme ich als jemand, der da ist und sagt, ich brauche Hilfe? Ich brauche Hilfe von dem, der wirklich weiß, wie etwas gesund werden kann, heil werden kann, wie Erneuerung passieren kann. Ich kann es nicht mehr. Ich wünsche mir, dass wir solche Gottesdienste erleben, nicht als Besucher, sondern als Menschen, die darauf vertrauen, dass Gott auch heute noch Herzen verändert, Lasten trägt, Herzen berührt, dass Gott auch heute noch Menschen Herzen berührt, Lasten trägt und Leben verändert. Amen. Zum Schluss noch einmal eine kleine Zeit zum Nachdenken mit diesen, können euch diese drei Fragen leiten. Wo wünsche ich mir, dass Gott etwas in meinem Leben verändert? Was hindert mich daran, Gott meine Schwäche oder Verletzlichkeit zu zeigen? Woran könnte ich merken, dass eine Begegnung mit Gott mich verändert hat? Eine kleine Zeit der Stille und des Nachdenkens. Nun lasst uns zum Ende unseres Gottesdienstes das Vaterunser miteinander beten und hört dann den Segen Gottes. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.